Kassels Kunstklang.
Manchmal reicht ein einziger Blick und ein Gemälde lässt uns nicht mehr los. Aber was genau sehen wir da eigentlich? Und vor allem, was übersehen wir vielleicht? In dieser Folge von Kassel Kunstklang bin ich zu Gast in der Gemäldegalerie Alte Meister im Bergpark Wilhelmshöhe, UNESCO-Weltkulturerbe hier in Kassel. Ein Ort, an dem Geschichte nicht nur hängt, sondern erzählt wird. Still, kraftvoll und manchmal überraschend aktuell. Ich spreche mit Dr. Lange, Leitung der Gemäldegalerie Alte Meister, darüber, wie diese Werke ihren Weg in die Sammlung finden, was sie bis heute so besonders macht und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Denn oft steckt die eigentliche Geschichte nicht im ersten Blick, sondern im zweiten.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Dr. Justus Lange ist Leiter der Galerie Alte Meister. Erstmal schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich auch.
Wie war denn jetzt Ihr beruflicher Werdegang? Bis zum Leiter der Galerie Alte Meister ist ja sicher einiges passiert. Hätten Sie sich das je gedacht?
Also jetzt direkt in Kassel. Kassel habe ich kennengelernt, als ich hier angefangen habe, ehrlicherweise. Ich war, glaube ich, zweimal auf einer Documenta, 92 und 97. Aber die Stadt richtig kennengelernt habe ich dann, als ich hier Volontariat gemacht habe, 2001. Davor habe ich ganz klassisch Kunstgeschichte, spanische Philologie und klassische Archäologie studiert in Würzburg und in Spanien und eben dann nach der Promotion direkt mit dem Volontariat begonnen. Also am 31. Januar habe ich das Rigorosum an der Uni Würzburg gemacht und am 1. Februar fing es hier in Kassel als Volontär an, schon in der Gemäldegalerie, damals noch staatliche Museen. 2 Jahre Volontariat, dann verschiedene Projekte, eine Sonderausstellung zu Pan und Syrinx von Rubens und Bruegel. Und dann bin ich 2004 nach Braunschweig ans Städtische Museum und habe da die Sammlung Malerei, Grafik, Skulptur hieß das, übernommen. Da war ich knapp 5 Jahre und seit Ende 2009 bin ich wieder in Kassel und darf die Gemäldegalerie Alte Meister leiten. Also eigentlich ein ganz stringenter Weg auf der einen Seite, einmal kurz in Braunschweig gewesen, aber dann wieder in Kassel. Und ja, wie gesagt, vom Studium her kannte ich Kassel nicht wirklich, war zweimal auf einer Documenta, aber freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Lange, warum eigentlich spanische Philologie? Hatten Sie jemals einen Bezug zu Spanien oder wollten Sie da hingehen? Sie waren dann auch in Spanien.
Ja, also ich habe zuerst Politikwissenschaft als Nebenfach gehabt. Aber da war es in Würzburg so, dass die Vorlesungen immer zur selben Zeit waren, aber in unterschiedlichen Gebäuden. Das war dann einfach schwierig zu kombinieren. Und dann habe ich doch Spanisch und klassische Archäologie gemacht. Ich habe familiär eine gewisse Beziehung nach Südamerika, nach Argentinien, wo meine Mutter aufgewachsen ist und dort Verwandtschaft. Insofern war ich nach dem Zivildienst schon mal in Südamerika, habe meine Großeltern besucht und hatte da ein bisschen Spanisch gelernt und dann dachte ich, das könnte auch ein gutes Nebenfach sein.
Jetzt sind Sie heute Leiter der Galerie Alte Meister, haben vorhin gesagt, am 1. Februar gab es den ersten Tag hier. An den erinnern Sie sich gut, oder?
Ja, es war insofern, also klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich gehe den Bergpark hoch und sehe eine Waschbärfamilie. Am ersten Tag haben die mich irgendwie begrüßt. Das fand ich natürlich sehr nett. Und dann war ich bei dem damaligen Leiter, Bernhard Schnackenburg. Wir saßen zusammen in einem Zimmer erstmal und nachher hatte ich einen Schreibtisch unten in der Bibliothek und habe ich noch sehr schöne Erinnerungen.
Wirkt auf jeden Fall so. Wie würden Sie denn den Charakter dieser Galerie beschreiben, wenn man sie noch nie erlebt hat und gesehen hat?
Ja, das Besondere der Kasseler Gemäldegalerie ist, dass die Menschen eigentlich immer überrascht sind. Selbst Fachleute, die mich besuchen aus dem Ausland, sind baff, erstaunt, kann man nicht anders sagen, was für eine Reihe von Meisterwerken in Kassel versammelt ist. Es ist eine fürstliche Sammlung vom Ursprung her, eine landgräfliche Sammlung, aber die eben im 19. und 20. Jahrhundert auch weiterentwickelt wurde, auch noch weiterentwickelt wird. Im Rahmen unserer Möglichkeiten kaufen wir immer mal wieder auch was an, was vielleicht passend für unsere Sammlung zu sein scheint.
Und wie kann ich mir sowas vorstellen? Ich bin ja jetzt keine Gemäldeleiterin. Wie kommt denn sowas? Kommen Angebote an Sie und Sie sagen dann, ja, dann schauen wir mal, ob wir den Tizian noch brauchen oder nicht?
Ja, den Tizian, das, also wir haben zum Glück einen sehr schönen und alles, was so auf dem Markt ist, das scheint dann doch unerschwinglich zu sein. Naja, auf der einen Seite sind es Angebote, die an uns herangetragen werden durch Privatmenschen, aber natürlich auch durch den Kunsthandel. Dann gibt es Auktionen, Kunsthandlungen, die uns direkt anschreiben und sagen, hier würde das nicht gut passen. Und dann muss man immer abwägen, ist das etwas, was die Sammlung bereichert? Und das ist immer eine Gratwanderung zwischen persönlicher Liebhabe, sage ich mal, dass man sagt, ach, das ist aber ein schönes Gemälde, das finde ich jetzt persönlich schön. Aber dann muss man sich auch immer prüfen, in Anführungszeichen, passt es dann auch in die Sammlung? Ja, ist es jetzt nicht nur, weil ich es schön finde, weil da ein Schaf ist und sonst irgendwas? Und ist es auch was, was man wirklich dauerhaft zeigen möchte? Weil das, was man kauft, sollte man ja dann auch ab und zu zeigen. Also kaufen, um es im Depot zu lassen, das ist vielleicht nicht unbedingt besonders sinnvoll. Aber eine Sammlung ist immer auch ein Archiv. Das heißt, wir haben natürlich viele Dinge, die im Depot sind und viele, die in den Ausstellungsräumen sind. Und da wechseln wir ab und an auch.
Hatten Sie denn jetzt da schon ein Stück, ein Gemälde, ein Exponat, wo Sie gesagt haben, okay, ich wage das und es war ein Volltreffer?
Ja, also wir haben Werke, die Kassler-Sammlung ist ja insofern besonders, als sie in der napoleonischen Zeit, es ist eine Zäsur, da sind viele Werke abhanden gekommen, die sind zum Teil heute in europäischen und außereuropäischen Museen, da sind sie auch gut aufbewahrt, also keine Ressentiments. Aber es ist natürlich auch Dinge, die noch im Kunstmarkt sind. Und wenn sowas auftaucht, wir haben jetzt vor 2 Jahren ein Gemälde von Paulus Potter. Bei Potter denken alle immer an so einen Jungen aus einer Zaubereischule. Aber es gibt auch einen durchaus berühmten Namensvetter Paulus Potter, der eben im 17. Jahrhundert als Tiermaler wirklich Neues geschaffen hat, weil die Tiere da wirklich im Zentrum stehen und der Mensch eigentlich Zaungast ist im wörtlichen Sinn und manchmal auch gar nicht auftaucht. Dann sieht man 4 Kühe auf der Weide. Eigentlich ein sehr schlichtes Motiv und aus einer heutigen Perspektive vielleicht, naja, 4 Kühe, was soll das? Aber für das 17. Jahrhundert ist das schon ungewöhnlich. Und von ihm haben wir ein Werk zurückerwerben können, das eben auf dem Markt war und das bis 1813 in Kassel war und jetzt wieder in Kassel ist. Und das ist natürlich auch ein schöner Moment.
Das kann ich mir vorstellen. Wie verbinden Sie denn jetzt diese historische Architektur mit moderner Ausstellungspraxis? Wie schafft man da den Bogen am besten?
Schloss Wilhelmshöhe ist ja, was der Mittelbau angeht, eigentlich nur noch außen historisch, muss man sagen. Wer hineingeht, ist vielleicht immer ein bisschen überrascht, wie nüchtern und modern das von innen aussieht. Das hängt mit der Geschichte zusammen, den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Spagat von einer außen historischen Anlage, Weltkulturerbe, einer Parkanlage, einem Schloss, das ja auch seine Berechtigung als Architektur natürlich hat. Und dann den Notwendigkeiten, die eine Gemäldegalerie braucht. Wir brauchen Fläche, Wände, an denen man was aufhängen kann. Und das ist in gewisser Weise immer ein Spagat. Schloss Wilhelmshöhe ist nie als Galeriegebäude errichtet worden. Insofern hat es viel Fenster an den Seiten und die haben nicht immer besonders, schaffen nicht immer perfekte Bedingungen für die Betrachtung von Gemälden, aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, selbst Experten sind manchmal total beeindruckt und überrascht. Welche Werke gehören jetzt denn zu den Highlights der Sammlung und was lässt denn die Experten so staunen?
Ja, natürlich ist es Rembrandt, Rubens, aber eben auch ein wirklich großartiges Werk von Tizian. Wer in Deutschland in den 80er Jahren sozialisiert wurde, kennt vielleicht auch noch den 20-Mark-Schein. Da ist die Elsbeth Tucher von Albrecht Dürer drauf, die eben auch bei uns hängt. Und so weiter und so fort. Franz Hals, ganz großartige Werke. Also es ist einerseits ein Querschnitt durch die europäische Malereigeschichte, mit einem Schwerpunkt auf den Niederlanden. Das hat historische Gründe, weil der eifrigste Sammler, Landgraf Wilhelm VIII, eben lange in den Niederlanden tätig war und dort eben auch gesammelt hat. Aber es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass eben die Verluste, die wir im 19. Jahrhundert haben, auch prominente italienische oder nicht niederländische Werke betroffen hat. Das verfälscht so ein bisschen vielleicht den Eindruck und selbst wenn Kollegen oder Kolleginnen aus Italien kommen, sind wir wieder doch erstaunt, was wir an italienischer Malerei haben. Guido Reni, Tizian, wie gesagt, Bellucci, Molinari, eigentlich auch alles, was das italienische Herz vielleicht begehrt. Ja, wie kann man sowas vermitteln? Das wäre natürlich eine große Preisfrage, beziehungsweise was haben denn für heutige Besuchende dieser Charakter eines Meisterwerkes? Wie kann man das denn überhaupt sichtbar machen? Das ist, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung und auch etwas, was man immer wieder neu überdenken muss. Ich denke, Rembrandt, der hat nach wie vor den Status, da wird kaum einer fragen, ja, ist der wirklich so bedeutend? Gab es da nicht andere, die besser sind? Aber um Rembrandt herum gibt es natürlich Künstler oder Künstlerinnen, die ja in den letzten 10, 20 Jahren auch etwas mehr in den Blick genommen wurden. Wir hatten jetzt gerade, also nicht wir, aber es gab eine große Ausstellung zu Rachel Reusch, einer Künstlerin aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Anfang 18. Die Blumenstillleben gemalt hat, großartig, war eine Ausstellung in München. Da hatten wir auch eine Leihgabe, weil wir ganz stolz sind, dass wir ein Gemälde von ihr haben. Aber es ist letztendlich, das muss man ehrlicherweise sagen, das einzige Gemälde einer Künstlerin, die Landgraf Wilhelm VIII. Gesammelt hat, von knapp 1000. Das ist nicht viel.
Aber immerhin zu der Zeit.
Immerhin zu der Zeit. Und man muss natürlich bedenken, die Fragestellung, die wir heute haben, die waren für Landgraf Wilhelm wahrscheinlich völlig irrelevant, weil sie auch in gewisser Weise ahistorisch sind. Er hat nach Qualität gesammelt und ob das Werk von einer Künstlerin ist oder eines Künstlers, das war ihm wahrscheinlich egal. Aber Rachel Reusch war eben schon zu der Zeit bekannt, berühmt, begehrt. Und insofern hat er da vielleicht auch bewusst auch den Namen gesammelt.
Lassen Sie uns doch mal auch auf die etwas weniger bekannten Werke gehen, die Sie eben faszinieren, auch persönlich, sowie diese Künstlerin. Was gibt's denn da noch zu entdecken?
Was gäbe es noch zu entdecken? Wir haben vor einigen Jahren zwei Gemälde von Joshua Reynolds, das ist vielleicht doch einer der bekannteren britischen Maler des 18. Jahrhunderts, identifizieren können. Die waren im Depot und ja eigentlich unbeachtet, eins auch mit einem relativ dicken, vergilbten Firnis versehen und das konnten wir restaurieren und dann hat sich doch die Qualität gezeigt und dann war man natürlich auch interessiert, im Inventar stand unbekannt, unbekannte englische Prinzessin, Fragezeichen, und da wollte man ein bisschen mehr wissen und sind ganz froh, auch ein bisschen stolz, darf man vielleicht auch sein, dass wir identifizieren konnten, wer dort dargestellt ist. Amalia, eine der Schwestern von Landgräfin Marie, die ja eine britische Prinzessin war. Und dann war auch irgendwann der Weg klar, das muss von Joshua Reynolds sein. Und wer sich mit Reynolds auskennt, der hat Buch geführt. Also das, was wir von vielen Künstlern uns wünschen würden, dass sie aufgeschrieben hätten, was haben sie denn an welchem Tag gemacht? Und diese Ledger Books heißen die, da hat er eben notiert, heute kam der, heute kam die, Porträtsitzung das, ganze Figur, halbe Figur, so und so viel Schilling, wie auch immer. Und das ist natürlich großartig und die sind großteils auch erhalten und da taucht eben auch zweimal Amelia auf und eines davon ist eben das Bild, was heute in Kassel ist.
Da ist man schon stolz, oder? Wenn man sowas im Team dann wahrscheinlich entdeckt.
Ja, das ist auch immer eine Zusammenarbeit zwischen der Restaurierungswerkstatt. In dem Fall hat noch ein externer Kollege, ein Forscher von der Uni Gießen, Anglist, mit dem ich dann auch, haben wir auch einen Text geschrieben zu den beiden Bildern. Und so kommt man eigentlich auch nur weiter. Das ist, Forschung ist immer Teamwork. Also alleine im Kämmerlein, das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, die aber auch nicht mehr aktuell ist.
Jetzt haben Sie von einem Depot erzählt. Ich kenne ja nur Ausstellungen, Gemäldegalerien. Was bitte ist ein Depot? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie so eine Wunderkammer, wo ganz viel Gemälde drin versteckt sind?
Ach, ich träume immer mal davon, auch eine Ausstellung Mythos Depot oder sowas zu machen. Das ist letztendlich ein Lager, in dem man versucht, möglichst platzsparend all die Gemälde unterzubringen, die wir eben nicht zeigen können, aus Platzgründen, aus konservatorischen Gründen, weil sie vielleicht in einem schlechten Zustand sind, weil es vielleicht eine Kopie ist und wir bessere Werke dieses Künstlers haben. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Argumente, warum was im Depot ist. Und sowas auch sichtbar zu machen, das wäre vielleicht eine reizvolle Ausstellung. Wir haben ja so gut wie alles online stehen, das heißt, dieser Mythos, dass da noch unglaublich viel im Keller ist und keiner weiß, was da ist, den muss ich ja quasi zerstören. Das ist nicht so. Es ist alles inventarisiert. Es ist alles fotografiert. Steht, glaube ich, so gut wie alles online. Dennoch gibt es natürlich immer wieder offene Fragen, wie bei diesen Reynolds-Gemälden, die eben als unbekannt eingestuft waren. Sowas gibt es immer wieder. Und ein Depot ist eigentlich sowas wie die Herzkammer eines Museums, aus dem man immer wieder frisches Blut auch in die Ausstellung pumpen kann, wenn wir was ausgeliehen haben, wenn wir was restaurieren, wenn wir vielleicht auch mal denken, naja, jetzt haben wir lange genug Seestücke gezeigt, vielleicht machen wir mal ein Kabinett, wo wir Tierbilder zeigen und. Also es ist was ganz, ganz Wichtiges, was Vitales für ein Museum.
Gibt's denn von Ihnen so einen Lieblingsort oder Platz im Museum?
Also der Rembrandt-Raum ist schon toll, vor dem Jakobssegen sich hinzusetzen. Das ist das große Historienbild, auf das man auch so zuläuft, wenn man durch die Galerie im dritten Stock geht. Und das, ja, ich weiß nicht, es strahlt einfach auch sowas von einer Ruhe aus. Die nehme ich gerne immer mal wieder, viel zu selten, wenn man ehrlich ist, in Anspruch, dass man sich da mal hinsetzt und das Bild vielleicht mal eine Minute oder zwei betrachtet. Das ist ja etwas, was auch eine große Qualität ist, dass man bei uns doch jetzt auch nicht immer alleine ist mit Rembrandt, aber es ist natürlich nicht dieser Herdentrieb, den wir im Rijksmuseum oder im Louvre oder in anderen Museen haben, die ganz tolle Besuchszahlen haben, aber das ist der Preis, den man bezahlen muss, dass man vor der Mona Lisa ja nicht mehr alleine sein kann, das ist unmöglich. Insofern, oder vor der Nachtwache, da ist immer Trubel. Man will ja auch keinen ausschließen. Diesen Trubel haben wir in Kassel nicht. Wir arbeiten natürlich dran, dass wir ein bisschen mehr Trubel bekommen. Aber dennoch ist es natürlich auch, kann man es ins Positive wenden und sagen, okay, hier kann man wirklich die Meister auch noch auf sich wirken lassen.
Klingt auf jeden Fall nach einem Traumjob, oder?
Ja, also ich hab's nie bereut. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, ist eine herausfordernde Aufgabe, weil die alte Meister vielleicht auch im Ruf stehen, alt und langweilig zu sein. Da wird es also immer auch darum gehen, vielleicht neue Fragestellungen an die Werke zu stellen, vielleicht auch neue Kontexte herzustellen. Das ist eine Aufgabe, die herausfordernd ist, aber die absolut sinnvoll und auch spannend ist. Insofern, ja, doch, Traumjob, würde ich zustimmen.
Das haben Sie vorhin schon reingebracht, wie übersetzt man die alten Meister? Und klar, Rembrandt muss man jetzt vielleicht nicht nochmal extra in Szene setzen oder vielleicht manchmal eine andere Perspektive draufwerfen. Und doch stelle ich mir das vor, dass das ja, wie Sie sagen, eine Herausforderung ist, das zu übersetzen ins Heute, dass man auch gerade das junge Publikum vielleicht anzieht. Was machen Sie denn dann da?
Ja, das ist auch ganz wichtig. Also mir liegt wirklich nichts ferner, als die alten Meister auf so einen Sockel zu hieven und alle müssen andächtig und am besten müssen alle ganz ruhig sein. Dann machen wir noch einen roten Teppich davor und dann kniet man am besten noch vor Rembrandt nieder. Das ist ein völlig falscher Zugang, sondern man kann sich den natürlich historisch nähen und sagen, ja, wie hat denn Rembrandt, wenn man jetzt bei dem Beispiel gelebt, was wissen wir darüber, war der verheiratet, hat er Kinder, wo hat er gelebt? Solche Fragestellungen, die berühren einen ja zeitlos. Dann gibt's aber auch Dinge, die einen ja aktuell beschäftigen. Wir leben nun in der Zeit, die von Kriegen, Migrationen und anderen Krisen, sag ich mal, geprägt ist. Auch Klimawandel, da denken jetzt vielleicht alle, ja, das ist doch die alten Meister, das ist das Kontrastprogramm. Ja und nein, möchte ich sagen. Die Niederlande oder ganz Europa hat im 17. Jahrhundert die sogenannte kleine Eiszeit durchlitten, möchte ich sagen, wo sich die Temperatur abgesenkt hat im Jahresmittel, zum Teil 1-2 Grad. Was dazu geführt hat, dass eben die Eisperiode viel, viel länger war, Flüsse zugefroren sind, die Themse in London, und da wurde ein Markt dann quasi aufgestellt, weil man da einfach drauf einen Markt abhalten konnte. Und das hat dazu geführt, indirekt, dass ein Thema wie Winterlandschaften in der Malerei eben plötzlich ganz prominent wurde. Und solche Dinge kann man ja zeigen. Das habe ich mal in Braunschweig gemacht, eine Führung mit einem Meteorologen zur Wolkenbildung bei alten Meistern, die ja so großartig aussehen. Und als Laie würde man immer sagen, ja, so sieht der Himmel aus, so sieht er auch aus. Aber der Meteorologe hat mir die alle auseinandergenommen, hat gesagt, ja, die Wolke ist richtig, aber in der Abfolge, wie der das hier zeigt, ist es in Natur eben nicht. Also da kann man ganz schön sehen, wie eben Kunst auch immer wieder uns herausfordert, oder Stillleben, wo wir lauter Blumen sehen, die aber nicht gleichzeitig blühen, oder Früchte, die im Jahreslauf unterschiedlich reif sind. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, auch moderne Fragestellungen, die man da platzieren kann. Und wir hatten letztes Jahr eine Ausstellung Alte Meister Queer quer gelesen, also was um Geschlechterfragen ging und die Frage, was kann denn ein Blick auf alte Meister dazu sagen oder und dazu beitragen? Ist das reizvoll? Kann das reizvoll sein oder stülpen wir da den alten Meistern irgendwas Modernes über? Und wir hatten da eine Ausstellung, die sehr gut angenommen wurde, weil wir eben auch nicht mit dem Zeigefinger erhoben dort ankamen, sondern es möglichst offen gemacht haben, einladend, um zu zeigen, ja hier, Jupiter und Callisto, da sieht man eigentlich zwei Frauen, die sich nähern. Ist das jetzt, soll das lesbische Liebe sein? Ja und nein, vielleicht haben wir da auch ein Machtgefälle, hier Gott, da Opfer in Anführungszeichen. Oder Jupiter und Ganymed. Also es sind meistens so diese Göttergeschichten, die diese Geschlechtlichkeit adressieren. Und es gab ganz überraschende, auch wirklich intensive Einblicke. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagen kann, da kann man mal zeitgenössische Fragen nach Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterfrage überhaupt adressieren.
Jetzt haben Sie schon den Punkt Sonderausstellungen angesprochen. Was kommt denn noch? Was dürfen wir uns denn freuen?
Aktuell machen wir eine Ausstellung zu Rembrandt, mal wieder, möchte ich sagen. Das hängt auch damit zusammen, dass Kassel eben ein Ort ist. Wir haben, je nachdem, wen man fragt, vielleicht 14 Gemälde von Rembrandt und seiner Werkstatt und dann noch aus dem Umkreis eine ganze Menge. Landgraf Wilhelm hatte noch die Meinung, er hatte 34 Rembrandts. Das hat sich eben verändert aus verschiedenerlei Gründen. Aber Kassel ist doch vielleicht ein Ort in der Welt, in der man Rembrandt wirklich großartig studieren kann. Und daraus leiten wir auch eine Verpflichtung ab, immer mal wieder Sonderausstellungen zu Rembrandt zu machen. Rembrandt 1632, Entstehung einer Marke, haben wir es genannt, weil das ist das erste Jahr, in dem Rembrandt dann fest in Amsterdam wohnt und sich als Porträtmaler etabliert und eben die Marke insofern generiert, auch indem er die Signatur ändert. In Leiden hat er noch RH, RHL signiert und in Amsterdam dann ab Ende 32 mit Rembrandt, mit seinem Vornamen. Und er etabliert sich innerhalb kürzester Zeit am Amsterdamer Markt. Und das versuchen wir mit so einem mikroskopischen Blick auf ein Jahr mal in den Fokus zu legen. Das ist jetzt einerseits eine ganz klassische Ausstellung, möchte man sagen. Rembrandt kunsthistorisch. Aber es gibt eine Ausstellung, die wir dann 27 machen zu Kleinwuchs in der Kunst. Da wird es um Körperfragen gehen, Normativität von Körpern in der frühen Neuzeit, Faszination am Anderssein in Anführungszeichen, aber eben auch, was wir modern vielleicht als die Agency bezeichnen würde, die Handlungsspielräume. Wie war das denn mit den Kleinwüchsigen? Also ist es nicht wirklich auch sinnvoll zu gucken, was haben die gemacht, welche Handlungsmöglichkeiten haben die und nicht nur immer zu sie quasi schon in eine Opferrolle zu und Betrachtungsrolle zu setzen, zu sagen, die hat man nur, weil man sich darüber erstaunt hat oder weil man sich vielleicht lustig drüber gemacht hat oder ähnliches, sondern die sind Bestandteil einer visuellen Kultur, die aber auch Handlungsspielräume für die jeweiligen Menschen eröffneten und zum Teil an den Höfen waren das hoch angesehene Personen. Und sowas in den Blick zu nehmen, ist, glaube ich, auch ganz spannend, sich eben Körperfragen zu nähern.
Also ich merke schon, die Geschichten und die Ideen gehen Ihnen sicher nicht aus die nächsten Jahre.
Das wäre auch traurig, wenn man quasi eines Tages ins Büro ging und sagt, ach, was mache ich denn heute? Ist das schon alles zu Rembrandt gesagt? Fällt mir noch was ein? Dann müsste man wirklich, glaube ich, über die Berufswahl nochmal nachdenken. Sondern die Fragen liegen einerseits auf der Hand. Es gibt so viel großartige historische Themen, die man bearbeiten könnte, aber eben auch zeitgenössische Fragen, die man anhand von historischen Objekten immer wieder neu beleuchten kann. Und ich glaube, da gehen die Themen nie aus.
Würden Sie sagen, die Gemäldegalerie Alte Meister im Schloss Wilhelmshöhe steht im Zentrum europäischer Kunstgeschichte?
Also ich denke, dass man die Gemäldegalerie wirklich auf einem europäischen Niveau sehen darf. Die Gäste, die wir haben, sind doch durchweg immer erstaunt über die Qualität, über die Menge auch. Wir haben vielleicht 500 Werke ausgestellt. Klar, der Louvre hustet einmal und dann sind 500 Gemälde irgendwo ausgestellt. Aber der Bestand hat über 2000. Das heißt, wir haben so etwa ein Viertel ausgestellt. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Rate. Und wir wechseln immer mal wieder in Sonderausstellungen und so weiter. Und es ist eine Sammlung, die einfach auch Werke zeigt, die man auch aus Schulbüchern kennt oder aus anderen Werken. Und die gibt's dann eben hier zu bewundern. Kassel hatte mal einen Slogan, ich glaube, das war irgendwann auch in den späten 90ern, echt nur in Kassel. Und da war zum Beispiel die Saskia von Rembrandt auf. Die kann man eben nur hier im Original bewundern. Digital ist sie natürlich überall abrufbar.
Letzte Frage, lieber Herr Lange. Wohin würden Sie einen Gast mit nur 30 Minuten Zeit zuerst führen bei Ihnen?
Ich würde in den Florasaal gehen, weil wir da auf der einen Seite Ganzfigurenbildnisse haben, also in Lebensgröße, Porträts von Menschen. Das sieht einmal schon mal eindrucksvoll aus. Da haben wir die Reihe der hessischen Landgrafen, Landgraf Karl und seine Söhne und die Enkel und der Urenkel, all die, die für die Sammlung und auch für Schloss Wilhelmshöhe eine gewisse Rolle gespielt haben. Und demgegenüber ist eine Reihe europäischer ganzfiguriger Porträts, Tizian, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Reynolds, die einfach auf einen Blick und in einer halben Stunde schafft man das, signalisieren können, hier kann man durchaus europäische Malerei auf einem hohen Niveau sehen.
Und besser kann man eigentlich eine Folge mit Ihnen gar nicht beenden. Dankeschön auch für die ganzen Geschichten, die Sie heute mitgebracht haben.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht schauen Sie beim nächsten Museumsbesuch ein bisschen anders hin, ein bisschen langsamer, ein bisschen genauer. Denn genau darin liegt oft der Zauber dieser alten Meister, wie wir heute gelernt haben. Sie erzählen, wenn man ihnen Zeit gibt. In der nächsten Folge von Kassel Kunstklang öffnen wir wieder eine neue Tür in die Welt der Kunst und Kultur in Kassel. Einblicke, die man sonst so nicht bekommt. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.